Hallo, wir sind Florian und Annalisa und ihr hört den Bücherklang. In diesem Podcast wollen wir über Bücher reden und plaudern natürlich auch aus unserem Schreibleben, da wir auch ja zu den Schreibenden uns zählen. Und das Erste, was wir mal machen, ist ja dann ja so Neuigkeiten. Also woran haben wir im letzten Monat gearbeitet? Ja, und was ist es denn bei dir geworden?
Ich habe ja das letzte Mal erzählt, dass ich jetzt in einem Buchladen arbeite. Und ja, ich habe meinen ersten Monat hinter mich gebracht und es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und dementsprechend, weil ich jetzt dabei war, mich einzuarbeiten und so, habe ich tatsächlich gar nicht so viel nebenbei noch geschafft, zumal ich noch meine Steuererklärung machen musste und irgendjemand immer die erst auf den letzten Drücker macht und ich dann einfach mal spontan die Buchhaltung für ein ganzes Jahr machen musste, bin ich tatsächlich gar nicht zu so viel nebenbei noch gekommen. Aber ich liebe sehr die Arbeit im Buchladen, weil ich das Gefühl habe, ich rede nur über Bücher. Also quasi das, was wir hier im Podcast machen, aber jeden Tag so 5-6 Stunden und ich werde dafür bezahlt und das ist sehr, sehr nice. Ja, aber ich habe auch, glaube, ein paar Wörter tatsächlich geschrieben, weil ich bin gerade dabei, ein paar Kurzgeschichten zu schreiben für Patreon. Also es ist tatsächlich eine Überraschung für meine Patreons und deswegen erzähle ich dazu noch gar nicht so viel, aber es sind, glaube ich, 2000 Wörter bis jetzt, 3000 oder irgendwas in der Dreh. Also es ist noch nicht so viel. Ja, genau, dementsprechend gibt es tatsächlich gar nicht so viel zu erzählen. Ja, und du, hast du deine Steuererklärung schon fertig? Also hast du sie?
Ach, schon längst. Ich bin da sehr vorbildlich.
Streber.
Ja, das ist so das Zeugs, was keinen Spaß macht. Machen wir gleich. Jetzt überlege ich so, du stehst im Buchladen, ist so mein Bild im Kopf, ne?
Ja.
Und redest über Bücher. Und das führt mich, glaube ich, zur Frage, ich glaube, wir brauchen Bücherklang-T-Shirts, die man dann tragen kann.
Oh, das ist aber schwierig, weil ich dachte tatsächlich, also mein Chef ist tatsächlich relativ strikt, was die Klamotten angeht. Je nachdem, was auf dem Bücherklang-T-Shirt drauf ist, ja oder nein. Also es gibt so ein paar Dinge, bei denen würde ich tatsächlich eher nicht tragen. Also, aber ja, gerne.
Ja, ist das nicht so, man hat nur dann einen erfolgreichen Podcast, wenn man auch Merch hat?
Okay, das ist gut zu wissen, weil ich habe ja noch irgendwie gefühlt 15 weitere Podcasts, für die habe ich komplett alle keinen Merch. Das heißt, die sind nicht erfolgreich.
Ja, ich glaube, das ist dann mehr so anekdotische Evidenz, was das angeht. Also ja. Aber ja, was habe ich gemacht? Ich habe weiter an meinem Nicht-Schreib-Kreativprojekt gearbeitet. Das wird sich wahrscheinlich auch noch den ganzen August auch noch hinziehen. Dann literaturtechnisch ein paar Sachen geschrieben, ein, zwei Kleinigkeiten, aber jetzt nichts, was irgendwo Erwähnung finden sollte. Und ich schaue mich ja immer gern so um. Also ich komme ja aus Mecklenburg-Vorpommern. Ja, so Flächenland. Und ich glaube, da hast du es ja zum Beispiel einfacher, so andere Autoren mal zu treffen und so. Und hier so die Vernetzung ist ja so ein bisschen schwieriger. Und ich habe dann aber immer so geschaut, ja, was gibt es denn dafür für Möglichkeiten, sich da irgendwie zu vernetzen? Und bin jetzt dem Literaturrat Mecklenburg-Vorpommern beigetreten und hatte da auch schon ein nettes Gespräch, wo es da auch so um Themen wie Vernetzung ging. Und ich muss auch sagen, man wirklich dann auch angenehm so den Horizont erweitert bekommt, weil das da schon einige Sachen gibt, von denen man halt selbst irgendwie nichts wusste, wenn man halt so in seiner eigenen Soße oder so schwimmt, ne? Also, sondern für mich das echt so ein wichtiges Thema ist, so Vernetzung, auch Autoren so aus der Region mal kennenlernen und vielleicht auch mal über Projekte reden etc. Ja, ich würde mal behaupten, ist bei dir vielleicht so ein bisschen einfacher in der Anführungszeichen großen Stadt?
Ja, also ich habe ja jetzt schon seit ein paar Jahren tatsächlich eine Schreibgruppe. Die habe ich damals über das Nano-Forum gefunden, damals als das noch existiert hat. Ich glaube tatsächlich sogar 2019 oder so. Und da haben wir tatsächlich, also da hatte ich tatsächlich damals dann in das im Regionalforum geschrieben, so hey, ich suche jemand aus. Und dann habe ich halt beide Stadt und die nächste, ich glaube, die zwei größeren Städte, die dann noch nebenan quasi sind, dazu geschrieben. Und so hat sich jetzt eine Gruppe gefunden. Und wir sind, glaube ich, tatsächlich, also wenn alle da wären, sind wir, glaube ich, 15 Leute. Aber wir sind meistens zu den Treffen nur so 5 bis 7, manchmal auch 10. Aber wir waren jetzt zum Beispiel auch letztes Jahr Anfang November auf einem Schreibretreat. Da waren wir, glaube ich, tatsächlich auch 15, also oder 12 oder so. Also es ist schon echt nice. Aber ich möchte dir einfach raten, auch an einem Buchladen zu arbeiten, weil alleine diesen Monat, beziehungsweise letzten Monat, alleine im Juli kamen 2 Autorinnen aus der Stadt rein und haben gefragt, ob sie ihr Buch ausstellen dürfen, beziehungsweise ob sie Werbematerial für ihr Buch dalassen dürfen. Und ich glaube, so kann man sich auch ganz gut vernetzen.
Interessant, interessant. Ja, und wir wollen ja hier bei Bücherklang auch Bücher vorstellen, nämlich einmal aktuelle Bücher, die wir vielleicht im letzten Monat gelesen haben, aber auch Bücher, die aus unserer Vergangenheit sind, die wir vor etlichen Jahren, Monaten, je nachdem, mal gelesen haben. Und da möchte ich dich fragen, was ist denn das erste Buch, was du mitgebracht hast?
Das erste Buch, was ich mitgebracht habe, ist tatsächlich ein Zweiteiler. Das heißt Belial. Und es wurde mir empfohlen, weil der erste Teil im antiken Rom spielt. Also es ist so ein bisschen... Also tatsächlich, Belial ist ein Spin-off von der... Ich vergesse immer den Namen von der Hauptreihe, Issaria, glaube ich. Und der geht so ein bisschen um Dämonen und keine Ahnung. Aber ich hab halt den ersten Teil gelesen. Der spielt vor den Issaria-Chroniken. Und ich fand ihn sehr, sehr toll. Es geht quasi um einen Dämon, der eine Wette mit einem anderen Dämon hat. Und um eine junge Frau, die sich in diesen Dämon verliebt und aber immun gegen seine Macht ist. Und dann passieren Dinge. Also ich fand es sehr, sehr toll zum einen, weil es halt auch im antiken Rom gespielt hat. Und ich habe mir wirklich fest vorgenommen, dass ich tatsächlich den ersten Teil von Belial lese. Dann spielen da vier Teile von den oder fünf Teile der Issaria-Chroniken dazwischen. Und dann kommt tatsächlich erst der zweite Teil von Belial. Und dann war ich mit dem ersten Teil von Belial fertig. Und das war schon ein echt fieses Ende, weswegen ich dann sofort zu Belial 2 gesprungen bin. Und wurde dann dann gab es so einen kleinen Was bisher geschah-Ding. Und das heißt, ich wurde für die gesamte restliche Reihe gespoilert. Und jetzt bin ich am Überlegen, ob ich die Zwischenteile dann auch noch lesen möchte oder nicht. Weil ich habe dann Belial 2 noch gelesen. Ich würde sagen, ich glaube vor allen Dingen, wenn man die Saria-Chroniken gelesen hat, ist das eine sehr, sehr schöne Ergänzung und Abschluss zu der Reihe. Weiß ich tatsächlich jetzt nicht, weil ich die nicht gelesen habe, aber ich liebe Belial. Ich glaube, es ist tatsächlich mein Jahreshighlight, die zwei Bücher. Und das im Juli zu sagen, ist, glaube ich, schon erstaunlich.
Dass du praktisch hart gespoilert wurdest, ist natürlich dann ein interessanter Effekt, wenn du irgendwie die Reihe später einsteigst und dann halt nochmal rückwirkend alles bekommst. Wobei, ich hatte mal gelesen, ging um so eine Studie, da haben sie getestet oder geschaut, ob Spoilern irgendwie dir den Genuss am Werk versaut. Und ich bin ja eigentlich jemand, der sagt, nee, auf keinen Fall spoilern und hart weg, ne? Aber es soll wohl den Genuss des Werkes so im Gesamten dann sogar erhöhen, im Gegensatz zu den Leuten, zu der Kontrollgruppe, die ungespoilert war. Aber ich sag mal, es gibt natürlich so schöne Wendungen in Büchern, die möchte man eigentlich auch gar nicht gespoilert bekommen, weil das ist, wenn man das dann wirklich im Buch halt liest und nicht schon vorher weiß, ach ja, das ist doch hier der ne, XY, dass man dann, ich möchte niemandem diese Wendung halt wegnehmen, dass man so sagt, so, oh mein Gott, ne, dieses, ja, das ist, glaube ich, wichtig.
Ja, also ich glaube, es kommt tatsächlich sehr drauf an, aber ich bin da ja auch weniger empfindlich, was Spoiler angeht. Ich glaube, sonst hätte ich auch einfach gar nicht das neue Tribute von Panem-Buch gut lesen können, weil gefühlt ja schon das Wichtigste gespoilert ist, weil man halt weiß, dass Haymitch überlebt. Big Spoiler, wer die Hauptdreiteile gelesen hat, weiß das. Es ist halt für mich trotzdem immer noch mal interessant, wie kommt man an dem Punkt. Also ich bin jetzt mir nicht sicher, ob ich die Issaria-Chroniken noch lesen werde, aber ich glaube, das liegt primär daran, dass es aus einer anderen Perspektive geschrieben ist und ich jetzt halt von Belial so begeistert war, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass ich jetzt von Issaria auch noch so begeistert sein könnte. Aber vielleicht lese ich es irgendwann noch. Also bin ich noch sehr unsicher und teilweise natürlich, weil ich jetzt weiß, wie es ausgeht, aber teilweise auch, weil ich mir denke, ich habe jetzt halt dadurch, dass ich den zweiten Teil von Belial gelesen habe, habe ich einfach einen Abschluss davon für diese Reihe und dementsprechend muss es, glaube ich, nicht sein. Aber wie gesagt, ich guck mal, vielleicht habe ich irgendwann nochmal richtig Bock da drauf.
Ja, ich muss aber sagen, so Prequels, also ich finde Prequels, wenn ich das Hauptwerk schon gelesen habe, irgendwie super furchtbar. lieber dann, wenn sozusagen die Prequels später kommen, aber ich die ganze Reihe noch nicht gelesen habe, dass man es dann irgendwie chronologisch richtig liest. Aber ich glaube, das hatten wir in einer der letzten Bücherklangfolgen, dass ja dann auch sowas irgendwie nochmal in dem einen Buch irgendwie nochmal dann aus dem Prequel nochmal irgendwie in die Zukunft geguckt wird, ne?
Ja.
Und da dann noch irgendwas erzählt wird. Und das ist natürlich dann auch wieder so eine Mischung, die dann natürlich sich chronologisch nur sehr schwer lesen lässt. Das erinnert mich so ein bisschen dieses ganze Marvel-Universum, wo es so auch so schöne Grafiken gibt, wie du chronologisch richtig alles guckst. Du guckst irgendwie 4 Folgen von dieser Serie, dann guckst du den Film, dann guckst du 3 Folgen von der Serie, dann den Film, ne? Und super, ja. Verworren alles am Ende. Aber gut, ja.
Ja, also wenn ich halt eine Buchreihe mag, dann bin ich so, dass ich sage, ja, gib mir noch mehr Bücher. Und wenn sie davor spielen, von mir aus. Aber ja, ich glaube, das ist einfach so ein bisschen dieses Obsessed-mäßige Sein. Hast du auch eine Prequel gelesen? Wahrscheinlich nicht, oder?
Ich habe tatsächlich ein Prequel gelesen, aber wahrscheinlich nicht so, wie du das jetzt denkst. Und du kannst dich doch sicher erinnern, vor ein paar Jahren ist doch diese große Zivilmaschine auf dem Hudson gelandet.
Ja.
Genau. Und der Pilot, Chesley Sullenberger, oder kurz Sully, wie er wohl immer genannt wird, hat ein Buch geschrieben später. Das heißt, man muss kein Held sein, auf welche Werte es im Leben ankommt. Und das ist so eine Art, ja, politisches Essay, aber er tut halt auch seine Persönlichkeit mit reinbringen und seine Werte. Und es fängt halt an, er berichtet mit dem wichtigsten Flug seines Lebens und du denkst natürlich gleich, okay, das ist jetzt irgendwie, wie er auf dem Hudson gelandet ist. Das sind ja damals auch wirklich, war ja wie aus dem Bilderbuch, alle haben es überlebt. Aber sein wichtigster Flug war praktisch, als er 16 Jahre alt war, im Jahr 1967 und er seinen ersten Solo-Flug gemacht hatte, ohne Fluglehrer. Und da kann er sich halt noch an alles ja, erinnern. In dem Buch erzählt er halt über sein Leben und so weiter. Zeigt dann halt, was er so an Werten vertritt. Also zum Beispiel, dass man Verantwortung für sich selbst und die Gesellschaft übernehmen soll. Tritt auch für die Demokratie ein, dass das halt ja zwar ein anstrengender, aber ein notwendiger Aushandlungsprozess ist. Es geht um Empathie, Mitgefühl und bringt dann auch Beispiele. Kritisiert dann auch so Dinge wie Populismus oder Politik, die halt sich sehr an Umfragen orientiert. Ne? Also das ist ja immer so das Problem, dass ja, Politik ist doch eigentlich dafür da, die schweren Entscheidungen zu treffen. Und wenn ich jetzt immer das mache, was vielleicht gut ankommt, ich sage nur Tempolimit, ne? Das kann man ja einfach machen, aber irgendwie hat man da vielleicht Angst, keine Ahnung, dass das da irgendwie 10% der Leute dann irgendwie das nicht gut finden und da lautstark sich zu äußern. Ne? Und ja, man kann auch teilweise sagen, dass es vielleicht dann so ein bisschen idealistisch und vielleicht sogar ein Stück naiv ist, was er so sagt, im Sinne von, dass die Welt vielleicht ja nicht so positiv ist, wie sie da in dem Buch scheint. Aber ich fand das trotzdem sehr, sehr angenehm, weil halt, ja, manchmal möchte man vielleicht auch ein bisschen Schönfärberei haben und ein bisschen mit gutem Gefühl aus so einem Buch herausgehen. War an sich halt ein schönes Buch, fand ich. Und also so eine Art, ja, ich will es jetzt nicht Biografie nennen, das nicht. Aber man hat halt sehr viel über den Menschen erfahren und fand ich gut, ja.
Eine wichtige Frage. Beschreibt er, wie man ein Flugzeug auf dem Hudson River landen kann? Wenn ich dieses Buch lese, kann ich das danach auch?
Naja, er beschreibt ja praktisch in dem Buch, was ihm praktisch dabei half, halt ja sicher zu landen. Also, dass man halt irgendwie auch routiniert ist. Ne? Also wenn du dir das sowas anhörst, irgendwie wenn Flugzeuge dann irgendwie in bedrohliche Situationen geraten, dass die Piloten halt meistens sehr, sehr ruhig und sorgfältig dann arbeiten. Er musste dann eine Entscheidung treffen. Es gab ja zum Beispiel diese, sie haben das ja später im Flugsimulator nachgemacht und haben halt festgestellt, er hätte irgendwie noch auf eine Piste irgendwie, wenn er sofort dahin geflogen wäre. Aber er brauchte ja irgendwie erstmal 30 Sekunden, um halt zu überlegen, was ist jetzt eigentlich los, was passiert gerade, ne? Und die Alternativen zu checken, als dann praktisch sie das dann im Flugsimulator ihm noch nachmachen lassen haben, die anderen Piloten, hat es halt keiner mehr zu den anderen Landebahnen geschafft und er hat es dann halt entsprechend, ja, hat dann halt die Entscheidung getroffen, wir müssen halt notwassern und hat das dann gemacht.
Heißt das tatsächlich Notwassern?
Ich glaube, das heißt Notwassern, ja.
Ich habe dieses Wort noch nie gehört, das ist toll, das ist großartig. Ich lerne hier immer wieder neue Wörter, das ist wunderschön.
Also das ist dann eine, okay, Notlandung auf dem Wasser, eine Notwasserung.
Cool.
Also ich glaube, was uns beiden halt fehlen würde, ist halt diese unter immensem Zeitdruck in einem Flugzeug zu machen? Also nein, ich glaube.
Ja, dadurch, dass ich immer noch kein Flugzeug fliegen kann, ist das, glaube ich, auch ein bisschen schwierig.
Naja, dein nächstes Buch. Kommen wir da vielleicht auch dem Himmel etwas näher?
Oh boy. Ich habe eine fünfteilige Reihe gelesen. Und habe überlegt, als ich das vor 2 Wochen oder so gelesen habe, dachte ich mir so, darüber kann ich doch nicht im Podcast reden. Und dann ist mir aufgefallen, aber warum eigentlich nicht? Und dann dachte ich mir so, naja, es ist irgendwie ein bisschen fast schon peinlich. Und dann habe ich mich gefragt, warum mir das peinlich wäre, darüber zu reden. Und deswegen jetzt einmal vielleicht auch an dich die Frage, gibt es Bücher, die du gelesen hast, die du vielleicht einfach auch öffentlich nicht zugeben würdest, dass du die gelesen hast? Ich erzähle gleich noch mehr von dieser Reihe, aber das war tatsächlich eine Frage, die mich beschäftigt hat, ob einfach manchmal das gesellschaftliche Stigma da ist, dass man sich so denkt, vielleicht sage ich das doch nicht.
Ist eine interessante Frage und mir würde jetzt aber spontan nichts einfallen, wo ich sagen würde, oh Gott, das habe ich gelesen, aber das möchte ich irgendwie für mich behalten. Also, weiß nicht, wenn ich jetzt halt den Rosamunde Pilcher Liebesroman lese, dann mein Gott, dann ist das halt so, ne? Aber ich überlege gerade, ob es vielleicht irgendwas ist. Nö, ich würde sagen, also spontan fällt mir dann nichts zu ein oder ich habe es nur sehr, sehr gut verdrängt. Das kann natürlich auch sein.
Genau, und das war tatsächlich eine Frage, die mich jetzt über, also wie gesagt, ich habe 2 Wochen das Buch, die Reihe gelesen tatsächlich und habe seitdem überlegt, ob ich darüber jetzt im Podcast reden will oder nicht und habe dann beschlossen, warum eigentlich nicht. Und dann darfst du mir gleich sagen, ob das peinlich ist oder ich es eigentlich hätte nicht erzählen sollen. Es geht um die Like Love But Darker Reihe. Es geht um eine Beziehung zwischen einem Professor und seiner Studentin. Es ist alles ein bisschen wild, weil dann irgendwann noch rauskommt, dass der Professor tatsächlich ein Geheimagent ist und da gibt es noch ein paar Verstrickungen und sowas. Aber das ist ja sowieso so verbotene Liebe und sowas, das lese ich tatsächlich ja sowieso relativ gerne, aber was, glaube ich, eher so dieser Punkt war, an dem ich dann überlegt habe, darüber sollte man ja nicht reden, ist, dass es halt ein sehr spicy Buch ist, also tatsächlich sehr viele Szenen, in denen es da so ein bisschen hot wird. Und es ist tatsächlich auch ein BDSM-Romanreihe, weswegen ich so ein bisschen das Gefühl hatte, darüber redet man noch nicht. Sobald es halt irgendwie so in Kinks und Fetische geht, sollte man darüber vielleicht auch nicht öffentlich reden. Und ich hoffe, dass wir nicht irgendwie gesperrt werden, wenn ich darüber rede. Also, dass der Podcast nicht irgendwie gesperrt wird deswegen. Aber ja.
Also ich fand jetzt, da war jetzt nicht irgendwie, wo ich sagen würde, das ist jetzt irgendwie was einem peinlich sein muss an der Stelle. Ich sag mal, soll doch jeder das lesen, was ihm halt Freude macht, ne? Ich find's eher von der anderen Seite ziemlich krass, ne, dass das halt, also Autoren halt Bücher schreiben, wo ich mich vielleicht gar nicht trauen würde, so ein Thema anzureißen, weil man dann irgendwie vielleicht denkt, keine Ahnung, der Autor wäre so oder so, ne? Also, was weiß ich, wenn du jetzt über einen frauenverachtenden Serienmörder schreibst, ne? Ob man dann nicht denkt, der Autor wäre so. Also das wäre mir unangenehm, irgendwie sowas dann zu machen. Auf der anderen Seite, wenn ich es dann wieder umdrehe und das Buch lese, dann denke ich ja nicht, oh, jetzt ist der Autor irgendwie so ein Arsch, sondern das ist halt, es ist halt ein Buch, ne? Und ich sag mal, das ist ja ungefähr so das Problem. Du hattest ja vor einigen Episoden Lolita besprochen, ne? Da ist ja auch die Frage, sollte das dem Autor dann in Anführungszeichen peinlich sein? Aber gut, das war ja auch relativ kontrovers dann, glaube ich, damals, ne? Also aus der Autorenbrille kann ich irgendwie verstehen, dass manche Stoffe irgendwie schwierig sind und man sich fragt, ob man da jetzt wirklich drüber schreiben kann und sollte, ne? Aber aus der Lesernseite sehe ich das dann irgendwie wieder sehr, sehr entspannt, ne? Also ja, es ist schwierig.
Also es gibt ja mittlerweile tatsächlich extra dafür das Genre der Dark Romance, wo aber auch sehr viel zusammengeworfen wird. Also es gibt halt viele Bücher in Dark Romance-Genre, die halt trotzdem relativ respektvoll an die Themen rangehen. Es gibt halt aber auch einige, die dann einfach quasi nur auf den Schockfaktor setzen. Das heißt, da muss man nochmal tatsächlich unterscheiden, werden aber halt alle in ein Genre geworfen. Und ich habe immer das Gefühl, dass es so ein bisschen stigmatisiert wird, wenn man sagt so, ja, ich lese Dark Romance. Obwohl man sagen muss, dass Dark Romance gerade auf der Bestsellerliste extrem hoch steht. Ich habe jetzt beruflich bin ich jetzt sehr viel mit der Bestsellerliste in Kontakt gekommen. Und es ist der Hammer, welche Umsatzzahlen einfach Dark Romance macht und dass es dann irgendwie trotzdem so ein bisschen belächelt und stigmatisiert wird. Ich glaube, es ist tatsächlich so ein bisschen, weil du zum einen Dark Romance ist so ein totales Frauengenre, also wird primär von Frauen gelesen und auch geschrieben. Plus halt, dass es halt sehr spicy wird, also dass man sehr, sehr viele Sexszenen hat. Und dass das dann oftmals als nicht richtige Literatur gesehen wird oder belächelt wird. Aber auf der anderen Seite, wie gesagt, das Genre fährt gerade Rekorde an Umsatz ein. Und das finde ich halt so spannend. Das heißt, es muss es ja sehr, sehr, sehr viele Leute geben, die das lesen und kaufen. Und gleichzeitig hast du halt, dass man gefühlt immer belächelt wird oder immer verurteilt wird, wenn man sagt, man liest Dark Romance. Was vielleicht auch an so ein paar Büchern liegt, die dem Genre keine gute Reputation geben.
Ich glaube, wenn das dann so belächelt wird, das sind dann wahrscheinlich solche Leute, die irgendwie, keine Ahnung, 50 Shades of Grey dann super toll fanden, wo ja auch eine ja nicht sonderlich gesunde Beziehung anscheinend beschrieben wird. Ne? Also ich weiß nicht, ob man da nicht um die Ärzte zu zitieren, lass sie reden, weißt du?
Ja. Ich möchte einmal anmerken, 50 Shades of Grey ist kein Dark Romance. Das ist Erotikroman. Ich möchte nur einmal, dass das nicht ins selbe Genre geworfen wird. Also man könnte argumentieren, dass es ein Vorreiter ist, aber das ist theoretisch kein Dark Romance. Aber egal.
Ja, meine Kenntnisse über das Buch beschränken sich auch auf die Memes, wo er dann sagt, möchtest du mein Spielzimmer sehen? Dann geht die Tür auf und es ist halt eine Xbox und lauter ne, Spiele.
Ja. Gut.
Naja.
Nee, du liest kein Dark Romance, aber aus welchem Genre ist denn dein nächstes Buch?
Ja, vielleicht so ein bisschen Dark Romance. Meine Überleitungen sind heute knallig.
Ah, okay.
Nein, das Buch heißt Unter Briten Begegnung mit einem unbegreiflichen Volk. Und ich war ja letztes Jahr in London und ich fand es da sehr schön. Dachte dann so, ach, dann kann ich ja noch ein bisschen weiterlesen. Und in dem Buch, die Liebe zum britischen Volk da sozusagen, geht es halt ja um Großbritannien, geschrieben von Christopher Scheuermann. Der war dort Spiegel-Korrespondent in London, so zwischen, 2012 bis 2016, 17, bin mir nicht ganz sicher. Und ist praktisch ja basiert auf seinen Erfahrungen dieser Zeit, aber halt nicht so, wie man es kennt, vielleicht für so einen Korrespondent irgendwie so neutral Dings, sondern halt schon sehr stark meinungsgefärbt vom Autor. Auch nicht über den Brexit, das ist nur so am Rande ein Thema. Und er beschreibt in einzelnen Kapiteln halt, was weiß ich, er war auf der größten Videospielmesse da oder er war bei einem Pfandleiher mal einen Tag oder bei so einem Parteitag von Tory-Politikern und beschreibt dann halt immer die Szenen und redet mit denen und erzählt noch ein bisschen drumherum. Aber wie gesagt, immer sehr, auch sehr meinungsmäßig gefärbt, so Spielemesse, wo man so sich dann als vielleicht Gamer, wenn man so ein bisschen angegriffen fühlt bei dem, was er so schreibt, ne? Oder es ist halt eine Art Humor, die ich dann nicht ganz so humoristisch verstanden habe irgendwie, ne? Aber es ist halt wirklich so man lernt für Kapitel sozusagen ein neues Dingens kennen. Ne? Also beim Pfandleiher ist es natürlich ganz anders als bei so einem Parteitag, aber lernt dann halt unterschiedliche Menschen kennen. Und dadurch auch so ein bisschen die britische Mentalität ja zu verstehen. Und also ist auch geprägt von vielen ja Anekdoten und ist jetzt aber halt keine politische Tiefenanalyse oder sowas, sondern es ist ein sehr, sehr unterhaltsames Buch. Man bekommt halt wirklich schöne Einblicke. Ja, das liest sich auch sehr, sehr gut weg und durch diese kurzen, ich sag mal, Kapitel immer mit der jeweiligen, die einen Fokus auf ein Thema haben oder einen Besuch oder so. Zum Beispiel eine Geschichte, wo er Prinz Charles versucht, irgendwie näher zu kommen und dann irgendwie sich das Kapitel der Running Gag zieht, dass man ihn nicht versteht, wenn er redet. Also erst hauptsächlich dadurch, dass halt irgendwie sehr laut ist und ne, er halt nicht ganz so nah dann dran stand und als er dann näher kam, es trotzdem nicht verstanden hat, wegen seiner Aussprache oder so. Also und das ist, ja, also es macht Spaß, ist teilweise auch ein bisschen ironisch an manchen Stellen, würde ich sagen. Und das kann man auf alle Fälle machen, auch wenn es jetzt natürlich vom Zeitpunkt her noch vorm Brexit ist. Also da so ein bisschen noch sich mittlerweile ja doch ein paar Sachen geändert haben in den letzten 10 Jahren wahrscheinlich. Aber sehr, sehr schönes Buch, ja.
Das klingt tatsächlich echt gut. Hast du jetzt wieder Lust nach Großbritannien zu reisen und hast du jetzt neue Ziele, wenn du dort bist, was du noch sehen willst?
Also grundsätzlich ja, Reisen ja. Mein Problem sind ja eher Flugzeuge. Man fühlt sich im Flugzeug ja immer sehr, sehr kontrollverlustig. Und also ich würde dann vielleicht mal gucken, dass man vielleicht mal mit der Bahn hinfährt, weil dann kann ich auf den Flug verzichten. Das sind dann zwar irgendwie 10 Stunden mehr oder so, aber ja, ich weiß nicht. Also so, ich bin immer echt, wenn ich mit dem Flugzeug irgendwo wieder auf dem festen Boden stehe, so habe ich so immer so das Gefühl, oh super, jetzt habe ich noch mein ganzes Leben vor mir, weil man hat nicht abgestürzt ist, ne?
Mit einem Flugzeug fliegen ist sicherer als mit einem Auto fahren, just saying.
Ich weiß, der Weg zum Flughafen ist gefährlicher als der Flug selbst, aber es ist halt dieser, mit dem Auto bin ich halt dafür verantwortlich, wenn ich hier nicht in die Leitplanke reinratsche, ne? Beim Flugzeug, du hast halt keine Kontrolle, ne? Und ich glaube, es ist halt nicht so gern gesehen, wenn du im Handgepäck deinen Fallschirm dabei hast.
Ja, schwierig, glaube ich.
Ne? Und dann müsste ich ja noch rausfinden, ob ich bereit bin, Fallschirm zu springen.
Ja, aber man könnte es ja irgendwie so machen, dass man, keine Ahnung, statt eine Woche Großbritannien sagt, man macht 2 Wochen und macht dann irgendwie auf der halben Strecke nochmal einen, also wenn man hinfährt mit dem Auto, irgendwie auf der halben Strecke, dass man da nochmal irgendwie so 2-3 Tage chillt. Ich weiß nicht, was auf der halben Strecke zwischen hier und Großbritannien ist oder so. I don't know, aber und dann auf dem Rückweg auch nochmal, dann hast du halt, dass du das den Weg so ein bisschen aufteilen kannst.
Ja, das Problem ist natürlich, du willst ja mit dem Auto nicht nach Großbritannien fahren. Da fahren ja alle auf der falschen Seite, weißt du.
Ja gut, das stimmt auch wieder. Dann also doch ein Flugzeug. Es tut mir leid.
Ja, es gibt ja noch den Zug. Ne? Es gibt ja noch den Zug.
Ja, stimmt. Da war ja was. Und Fähre.
Aber Fähre braucht man wieder Auto. Ja, die Frage ist ja auch, okay, du fliegst mit dem Flugzeug hin, ne? Gefahr abzustürzen. Oder du fährst halt durch diesen Eurostar-Tunnel. Wo praktisch ein Meer über dir ist und du so sagst, na super.
Jetzt ist die Frage, fühlst du dich wohler, wenn Meer über dir oder unter dir ist?
Na, man kann nicht fallen, aber vielleicht ertrinkt man dann ganz fürchterlich. Aber ich glaube, wir sollten das nicht weiter vertiefen, sonst lösen wir bei dem einen oder anderen wahrscheinlich auch noch Ängste aus, die wir nicht auslösen wollen. Deshalb hoffe ich, dass dein nächstes Buch nicht so viel mit Ängsten zu tun hat.
Es ist tatsächlich ganz wild, was ich jetzt diesen Monat gelesen habe. Ich bin jetzt so ein bisschen in die Jugendbücher abgerutscht, weil in unserer Buchhandlung wir eine riesige Kinder- und Jugendbuchabteilung haben. Und da sind so gut, also da sind Bücher dabei, die klingen so gut. Und das nächste Buch, was ich gelesen habe, heißt Game of Noctis. Das ist, ich würde sagen, es ist fast wie Hunger Games, aber für tatsächlich so ab 10-Jährige. So 10- bis 12-Jährige geschrieben. Und es sterben keine Leute. Das ist, glaube ich, auch nochmal wichtig zu sagen. Aber ich fand das ein sehr, sehr gutes Buch. Es geht um eine Insel, auf dem, also es gibt Magie, das heißt das große Spiel. Und quasi ab 12 kannst du bei Spielen mitmachen. Also das sind so quasi jedes Brettspiel und jedes Spiel, quasi alles, was du dir vorstellen kannst, kann man gegeneinander spielen und dann gibt es so Ranglisten und je höher dein, also es kannst von 0 bis 100 und je höher du steigst, desto wichtiger bist du quasi. Und wenn dein Rang auf 0 fällt, dann wirst du quasi aussortiert, also dann wirst du von dieser Insel runtergeholt. Und es geht um eine, ich habe mir nicht gemerkt, wie alt die ist. Ich glaube 12, 13, irgendwas in der Richtung. Ihr Großvater ist, dessen Rang ist auf 0 gefallen und wurde halt auf eine der, ich habe Gesindeinsel hieß das, ausgelagert. Und ihr Ziel ist es halt, ihn wieder zurückzuholen. Und dafür nimmt sie bei dem Game of Noctis teil. Und das zu erklären, dieses Spiel zu erklären, ist, glaube ich, ein bisschen zu kompliziert. Aber ich kann sagen, es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, das zu lesen. Es fühlte sich so ein bisschen, wie gesagt, wie Hunger Games an, aber halt ohne diese riesen Fallhöhe mit, dass sie alle sterben. Und es ist super wholesome gewesen. Ich glaube, das ist so einer der Gründe, warum ich gerade sehr gerne Kinder- und Jugendbücher lese, weil sich das, obwohl halt teilweise die Themen super schwierig sind, sich das alles in allem sehr wholesome anfühlt. Und ich hatte sehr, sehr viel Spaß, das zu lesen.
Ja, das klingt auf alle Fälle schön und ich finde, das berührt auch wieder so ein bisschen das Thema, sollte uns das jetzt irgendwie peinlich sein, ne? Wenn du praktisch als erwachsene Person sagst, ja, ich lese Jugendbücher, ne? Ich, ganz ehrlich, warum muss das denn beschämend sein, ne? Und das ist ja, wie du auch schon sagst, es fühlt sich halt auch besser an, weil es heißt meistens nicht so schlimme Sachen passieren, sondern alles irgendwie auf einer Ebene bleibt, die halt sehr, sehr angenehm und ja, ne, aber gleiche Sache, ne? Auch das muss einem ja nicht peinlich sein. Und ich glaube, das ist dir ja auch nicht peinlich. Ne? Also warum sollten dir die anderen Bücher da irgendwie unangenehm oder peinlich sein?
Ich glaube, es hat nochmal einen Unterschied, ob wir das Buch in der Buchhandlung haben. Also jetzt zum Beispiel Game of Noctis, es liegt tatsächlich in der Buchhandlung aus. Das heißt, das ist so ein bisschen, dass ich sage, hey, ich muss das lesen, weil ich muss ja wissen, wenn mich jemand fragt, worum es da geht oder sowas. Also das ist, glaube ich, auch nochmal ein Unterschied. Aber ich habe auch einige KollegInnen, die erzählt haben, dass sie sehr, sehr gerne Kinder- und Jugendbücher lesen, einfach weil es alles ein bisschen angenehmer ist und weil du halt weißt, es werden keine wirklich schlimmen Dinge passieren. Beziehungsweise wenn schlimme Dinge passieren, dann sind die am Ende wahrscheinlich gelöst. Und das ist, glaube ich, auch nochmal ein sehr, sehr angenehmer Blick auf die Welt, wenn die Welt jetzt sowieso schon irgendwie gerade so ein bisschen ist, worauf man gar keinen Bock hat, weil so viele schlimme Dinge passieren, warum dann auch noch in den Büchern immer diese Themen auch verarbeiten müssen.
Das ist ja auch die Frage, also wenn du zum Beispiel so eine Buchreihe wie Harry Potter anguckst, ne, die sind ja auch am Anfang relativ, ich sag mal, ungefährlich und es passiert halt am Ende ist wieder alles gut, ne? Aber auch mit dem steigenden Alter der Leser und den ja, späteren Bänden wird es ja dann auch ein bisschen schlimmer und es passieren auch mal schlimme Dinge plötzlich, ne? Also wie stehst du dazu, dass das halt in Jugendbüchern, wenn sie halt so Reihen sind, die mit ihrer Leserschaft wachsen, dass die Themen auch so ein bisschen ja erwachsener werden?
Ich finde, das ergibt schon durchaus Sinn. Das habe ich ja tatsächlich auch bei meiner Sommerbuch-Roman-Reihe auch so gemacht. Am Anfang ist sie halt 17, aber dann ist sie am Ende, warte, 17, 18, fast 20. Das heißt, man hat da auch quasi diesen Genrewechsel drin von Young Adult zu New Adult. Und ich würde sagen, das ergibt durchaus Sinn, vor allen Dingen, wenn du sagst, hey, du machst das halt quasi jedes Buchspiel zum Beispiel im Sommer. Das ist ja auch bei Percy Jackson so. Da ist der erste, also bis auf das eine Buch, das im Winter spielt, spielen die alle im Sommer und das ist dann immer das Jahr drauf. Und das dann war ja auch bei Percy Jackson so, dass du dann quasi jeden Sommer ein Buch veröffentlicht hast und die Leute, die das gelesen haben, als der erste Teil rauskam, waren dann 4 Jahre später dann auch 4 Jahre älter und dann ergibt es schon Sinn, dass das Buch, also dass die Buchreihe dann quasi mit seinen Lesenden zusammenwächst und ich finde, das ist an sich eigentlich eine coole Sache.
Ja, die Frage ist ja auch, ob Sommerbücher dann ein warmes Gefühl machen, Winterbücher ein kaltes, aber grundsätzlich natürlich ist es dann ja, wenn du wirklich so Bücher hast, die dann mit dem Publikum wachsen. Ich habe ja doch immer das Gefühl, dass dann die Schreibenden da irgendwie, ja, vielleicht selber ein Kind in dem Alter haben und dann praktisch auch so mal in Gedanken ein bisschen für das Kind dann schreiben und das dann natürlich auch älter wird. Aber grundsätzlich ist es natürlich, wenn die Themen halt wachsen, dass es ja auch für die Lesenden, also die Kinder bis Jugendlichen dann auch interessanter wird, weil es ja dann auch vielleicht Themen sind, die mehr auch zu ihrem Leben dann in dem Alter gehören, ne?
Ja.
Genau, und damit sind wir dann durch mit den Büchern für heute und kommen zu unserer Lesung. Wir wollen ja mal so ein kleines bisschen aus unseren Werken vorlesen. Und Annalisa, was hast du uns denn heute Schönes mitgebracht?
Ja, ich habe ja gerade noch von meinen Sommerromanen geredet und habe tatsächlich beschlossen, ich lese nochmal aus dem dritten Teil. Ich habe ja letztes Mal schon aus dem dritten Teil gelesen, der da damals dann vor einem Monat noch nicht draußen war, aber jetzt ist er mittlerweile draußen. Das heißt, ich möchte nochmal kurz ein bisschen daraus vorlesen. Ich streifte umher, stellte mich das ein oder andere Mal unter einen Baum, um nicht vollkommen durchnässt zu werden. Nicht, dass es half. Wieder einmal stellte ich mich vor einen Mauervorsprung, während Barney noch herumstreifte. Ich ließ mich auf einer Steinbank nieder und lehnte mich an die Mauer. Über mir wurde ein Fenster geöffnet. Vorsichtig schielte ich nach oben, doch der Vorsprung versperrte mir die Sicht. Doch das leise Lachen kannte ich gut. Bell konnte nicht allzu weit vom Fenster entfernt stehen, so laut, wie ich es hörte. Plötzlich hielt er inne und sagte, »Herein!« »Bellamy, wir müssen reden«, hörte ich jemand sagen, der unverkennbar meine Freundin war. Lacey hatte ich meinem Bruder gegenüber immer als zurückhaltend wahrgenommen. Sie hatte Respekt vor ihm, doch diese Worte klangen ihr so gar nicht ähnlich. »Was gibt es?«, fragte er nur. Ich stellte mir vor, wie er sich auf seinem Schreibtischstuhl niederließ und leicht hin und her drehte. »Es geht um Ed. Ich muss es ihr sagen.«
»Was?«
»Ausgeschlossen«, verneinte Belle. »Sie ist auf dem Weg, es herauszufinden. Wenn ich es länger vor ihr verberge, wird sie es mir nie verzeihen. Wir haben einen Deal. Ich verstand gar nichts mehr.«
Oh mein Gott, welcher Deal, welcher Deal, welcher Deal?
Genau das, genau darum geht es in den nächsten, auf den nächsten 250 Seiten in diesem, 150 Seiten in diesem Buch.
Sehr schön. Ja, wobei ich mich immer so ein bisschen dann an die Namen gewöhnen muss.
Ja, Bunny ist der Hund.
Ah, okay.
Ja. Und Belle ist ihr Bruder, der jetzt mittlerweile König ist, und Daisy ist die Freundin. Hätte ich vielleicht davor sagen sollen.
Ja, genau, genau. Also ja, klar, für dich ist natürlich klar.
Ja.
Und ich habe es jetzt erst halt wieder in der letzten Bücherklangfolge gehört, aber jetzt dann muss man erstmal wieder sich reinfinden und überlegen, Moment, wer war jetzt wer?
Gut, das heißt, für die Leute, die es hören, ihr habt jetzt die Erklärung jetzt nochmal zurückspulen, dann ergibt das vielleicht mehr Sinn.
Gute Sache.
Ja, was hast du uns mitgebracht? Aus welchem deiner Geschichten möchtest du denn uns vorlesen?
Ja, ich hatte so viel Spaß, beim letzten Mal Winston vorzulesen, und wir hatten ja irgendwie das nächste Kapitel gelesen und ich dachte, hey, was soll's, dann lese ich heute noch ein Kapitel vor.
Ja!
Und ja, du willst ja bestimmt auch wissen, wie es weitergeht.
Unbedingt,
nicht, dass du dann
ja
unruhig schläfst.
Okay. Aber ich mag Winston total gerne.
Der Weg zum Fluss. Winston und Lisbeth setzten sich ins Boot. Kann losgehen, sagte Winston. Lisbeth blickte nach links, dann nach rechts. Du, Winston, das Boot steht immer noch im Garten, sagte Lisbeth zu ihm. Winston stellte sich auf seine Beine, guckte auch nach links und nach rechts. So ein Mist, sagte er. Moment! Und er sprang mit einem Satz aus dem Boot. Lisbeth flog ein kleines Stück höher und blickte ihm ungläubig hinterher. Was machst du da? Fragte sie ihn, während er sich gegen das Boot stemmte und mit aller Kraft versuchte, es wegzuschieben. Arg! Das sieht man doch! Ich schiebe das Boot weg. Nun lag es an Lisbeth zu kichern und Winston schnaubte etwas. Hilf mir doch mal! Lisbeth kicherte schon wieder und antwortete. Wie heißt das? Dabei blickte sie Winston an. Winston hörte auf, sich gegen das Boot zu pressen und sagte, hilfst du mir bitte? Geht doch, sagte Lisbeth und flog zu Winston. Ich glaube aber, so wird das nichts. Wir müssen uns etwas Besseres ausdenken, sagte sie zu ihm. So standen die beiden vor dem Boot und schauten mal hier, mal dort und machten beide das gleiche Geräusch. Ich glaube, das Boot ist viel zu schwer für uns, sagte Lisbeth. Ja, und zu groß. Aber ich will mit diesem Boot fahren, antwortete Winston. Wir könnten, fing Lisbeth an, und Winston fuhr mit einem hoffnungsvollen Ja dazwischen. Ich weiß doch nicht, ich habe keine Idee, antwortete Lisbeth und klang dabei ein wenig traurig. Dann warf ein Windhauch die beiden fast um. So heftig wehte er plötzlich über den Garten. Winston blickte Lisbeth an, welche immer noch etwas traurig aussah, und fing an zu lächeln. Nein, es war kein Lächeln, es war ein freches Grinsen. Wir brauchen dieses Zeugdingens, sagte er und tippelte im Garten umher. Eine kleine Hütte, welche ebenfalls in dem Garten stand, hatte seine Aufmerksamkeit erregt, und so ging er zu dieser Hütte. Lisbeth wusste nicht, was los war, aber sie beschloss einfach, hinterher zu fliegen. So standen sie beide vor der Tür der Hütte. Die war verschlossen. Winston blickte nach oben. Da, sagte er zu Lisbeth, und sein Blick richtete sich auf ein leicht geöffnetes Fenster. Achterbahn? Fragte Lisbeth grinsend. Winston nickte und sagte, Achterbahn. Lisbeth entfernte sich ein paar Meter von Winston und raste dann furchtbar schnell auf ihn zu. Sie griff ihn, und die Anstrengung in ihrem Gesicht war zu sehen, als Winston mit Lisbeth abhob und sie die kurze Entfernung zum Fenster und durch dieses hindurch schafften. Und nun? Fragte Lisbeth, als sie es geschafft hatten. Winston blickte sich abermals um und sein Blick blieb auf dem Bett stehen. Das Bettlaken, sagte er und machte sich schon auf dem Weg zum Bett. Lisbeth folgte ihm, und so begannen die beiden, das Bettlaken abzuziehen. Puh, das war anstrengend, sagten beide unisono. Währenddessen lagen sie auf dem zusammengeknüllten Bettlaken, welches auf dem Boden lag. Nur noch einen Moment, sagte Lisbeth, und so lagen sie noch einen Moment auf dem Bettlaken. Weißt du, was ich am meisten an dir mag? Fragte Lisbeth, ihren Blick auf Winston ruhend. Nein, sagte er, und fast schien es so, als ob er ein klein wenig verlegen war. Dich, sagte Lisbeth, und kaum hatte sie es gesagt, flog sie zur Decke der Hütte und sagte, bereit? Winston krallte das Bettlaken mit seinen Krallen und Lisbeth kam angesaust und zog Winston mitsamt des Bettlakens durch das Fenster und noch ein paar Meter weiter bis zum Boot. Winston schaute sich das Boot und das Bettlaken an und sagte, jetzt brauchen wir nur noch eine Schnur. Wieder blickte er sich um, dann sah er es. Wer hängt denn mitten im Wald Wäsche auf? Fragte er sich, sagte es laut, während er zur Wäscheleine blickte, welche von einem zum anderen Baum gespannt war. Lisbeth, magst du mir kurz helfen? Fragte Winston, und schon flog Lisbeth nach oben zu dem Knoten, der die Wäscheleine am Baum hielt. Sie zog daran, aber der Knoten war zu fest. Da habe ich wohl etwas dran zu knabbern, sagte sie, und fing an, auf dem Knoten herumzukauen, bis er ganz zerbissen war. Urplötzlich platzte der Rest vom Knoten und die Wäscheleine fiel auf der einen Seite zum Boden. Jetzt nur noch die andere Seite, dachte sich Lisbeth und flog zur anderen Seite, um den Knoten zu lösen. Winston blickte nach oben zu Lisbeth. Gerade löste sich der zweite Knoten und die Wäscheleine fiel zu Boden. Er tippelte einen Schritt zur Seite und dann wieder auf die Wäscheleine zu und nahm sie in seinen Schnabel und zog die Leine zum Boot. Währenddessen war Lisbeth auch wieder zum Boot zurückgekehrt und wartete dort auf Winston. Jetzt bin ich ja mal gespannt, sagte sie zu Winston. Der hüpfte mit der Leine im Schnabel hin und her auf dem Boot, machte hier und da ein paar Knoten und tat das Gleiche auch beim Bettlaken. Tada! Sagte er überschwänglich und Lisbeth betrachtete das Werk. Das Bettlaken war mit der Wäscheleine und dem Boot verbunden und Lisbeth konnte nicht erkennen, wozu das gut ist. Da rief Winston zu ihr, hier, du musst die Spitze vom Bettlaken hochhalten, so hoch wie du kannst. Lisbeth wusste zwar nicht, was das bringen sollte, aber sie flog zur Spitze des Bettlakens und flog mit ihr so hoch sie konnte. Plötzlich gab es einen Ruck und Lisbeth erschrak sich. Der Wind blies in das Bettlaken wie ein Segel und das Boot bewegte sich. Zwar langsam, aber es bewegte sich. Sie blickte nach unten und sah Winston auf dem Sitzbrett des Bootes sitzen und so begab sich Lisbeth zu ihm. Und nun? Fragte sie Winston und er antwortete, nun schauen wir, wo es uns hinweht. Langsam schob sich das Boot aus dem Garten heraus in den Wald. Die beiden saßen im Boot und freuten sich. Dann fragte Winston, was ist das denn? Bevor Lisbeth antworten konnte, schob sich das Boot über die Kante und rauschte den Hügel hinunter. Von Winston und Lisbeth hörte man nur ein Ah!
Ich habe sehr gelacht, dankeschön. Das war großartig.
Ja, es gibt noch etliche weitere Kapitel. Mal gucken, vielleicht machen wir ja in der nächsten Episode vom Bücherklang noch ein weiteres Kapitel.
Ja, weil dann kannst du nämlich, wenn das Buch irgendwann rauskommt, einfach nur die Parts nehmen, die du sowieso ja schon dann vorgelesen hast und zusammenschneiden und dann hast du dann schon das Hörbuch fertig.
Du meinst, ich gehe ja schon mal in die Vorproduktion des Hörbuchs. Naja, das genau. Problem ist, der Text, wie ich ihn jetzt lese, das ist ja sozusagen die mehr oder weniger unbearbeitete Erstedition. Also da ist noch nichts überarbeitet worden. Das ist einfach das, was ich damals runtergeschrieben habe.
Ja.
Aber vielleicht hilft es mir, das Buch dann am Ende fertig zu schreiben, weil es fehlen halt, ich sag mal, so ein Drittel ist wahrscheinlich fertig vom Buch, aber es fehlt halt noch ein bisschen was. Wenn wir dann so dem Ende neigen, dass ich mich dann durch sozialen Druck dazu bemüßigt fühle, weiterzuschreiben.
Ja, im November. Ist ja bald.
Ach ja, der Nano-Frimo, der nicht mehr so ist, ne?
Ja, man kann das ja trotzdem nutzen. Ich werde trotzdem wahrscheinlich irgendwie die erste Woche Urlaub beantragen und dann nur schreiben quasi. Also wir sind tatsächlich wieder auf dem Schreib-Retreat, aber...
Wir machen den No-Schreib-Mo.
Nein, ich will schreiben. Ich habe richtig Bock. Ich habe jetzt...
Nein, den November-Schreibmonat, meinte ich.
Ich dachte, du No wegen nicht. Okay.
Nee.
Dann verwirren wir erstmal alle Menschen. Das ist okay. Ja, ich habe jetzt meine ganzen Planungen umgeworfen, damit ich doch ein ganz anderes Projekt schreibe. Aber naja, passiert. Aber ich denke mal, wir werden dann in einer der zukünftigen Folgen darüber reden, wenn es dann ein bisschen weiter auf den November zugeht.
Ja, dann bin ich schon sehr gespannt.
So, und damit sind wir am Ende unserer Episode angekommen. Ihr könnt uns sehr gerne schreiben an info@tnsh.net oder über das Kontaktformular auf der Webseite unter tnsh.net. Und dann bis zum nächsten Monat. Bye, bye.
Tschüssi.
eine Produktion von Tone H. T1H.net